Hallo und willkommen zu dieser persönlichen Vertiefung für dich. Heute nehmen wir uns Auszüge aus einem Buch vor, das es, glaube ich, in sich hat. Werte Kommunikation für Führungskräfte. Ist von Andreas Selbmann. Und das basiert stark auf der Arbeit von Dr. Thomas Gordon, einem US-Psychologen. Der war, muss man sich mal vorstellen, dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert.
Ja, genau. Kein Unbekannter. Und unsere Mission hier ist ja, mal so die Essenz dieser Wertekommunikation rauszukitzeln. Es geht um ja ganz konkrete Werkzeuge. Wie kriegt man bessere Beziehungen hin? Wie geht man mit Konflikten um? Ob im Job oder ja auch sonst im Leben.
Okay.
Und Selbmann stellt diesen humanistischen Ansatz halt sehr bewusst dem gegenüber, was er die Sprache der Macht nennt.
Okay. Sprache der Macht. Schauen wir uns das mal an. Also wie Kommunikation oft schief läuft und wie man es vielleicht konstruktiver machen kann. Lass uns da mal eintauchen. Was ist denn so der erste Punkt, den Selbstmann da aufmacht?
Er fängt ziemlich provokant an, finde ich, mit der These, dass sich unsere Werte seit dem Mittelalter kaum verändert hätten.
Wow, okay.
Klingt erstmal steil, ja. Aber er belegt das dann mit Beispielen für eine bestimmte Art zu kommunizieren. Eben diese Sprache der Macht.
Und was meint er damit genau?
Naja, im Grunde der Versuch, den eigenen Willen durchzusetzen. Oft verbunden mit so einer Haltung von Arroganz, mit Bewertungen, mit Anklagen.
Ja, Beispiele dafür kennt man ja, oder? Dieses schnelle Urteil. Du bist schuld. Oder in der Politik, das sind doch alles Rechtsradikale oder Linksradikale, je nachdem.
Genau. Oder auch im Kleineren, im Alltag. Mit dir kann man ja nirgends hingehen.
Stimmt.
Selbmann erwähnt sogar dieses krasse Beispiel, das gesagt wird, wer sich für Frieden einsetzt, sei rechtsradikal. Das ist schon stark.
Puh, ja, das ist also diese Sprache der Macht. Diffamieren, ignorieren, abstempeln.
Genau.
Um die eigene Position zu stärken oder den anderen halt klein zu machen. Und spannend ist ja dann, wie Leute darauf reagieren, typischerweise.
Ja, das beschreibt er auch. Gibt dir am Grunde drei Muster, sagt er. Entweder Kampf.
Also offener Streit, Widerstand, im Job vielleicht Streik, Sabotage.
Oder eben Flucht. Man zieht sich zurück, lügt vielleicht, macht innerlich dicht.
Ja.
Oder die dritte Variante. Unterwerfung. Man passt sich an, gibt nach, Hauptsache keine Konfrontation.
Kennst du das? Also begegnet dir das im Alltag?
Ja, klar. Ständig, würde ich sagen. Selbmann bringt da ja auch diesen Begriff Normopathie ins Spiel. Von Dr. Marz.
Ah ja, stimmt.
Dass Leute sich an Verhältnisse anpassen, die sie vielleicht gar nicht gut finden, aber sie machen es halt, weil alle es so machen.
Weil es normal scheint, obwohl es vielleicht krank ist.
Genau. Und er kritisiert ja auch fehlenden Diskurs und zitiert sogar Seehofer, dass oft nicht die Gewählten entscheiden würden. Das ist so seine gesellschaftspolitische Klammer, warum wir einen anderen Kommunikationsansatz brauchen.
Okay, das ist die Diagnose. Überall diese Sprache der Macht, die Beziehungen belastet und zu ungesunden Reaktionen führt. Aber er bleibt ja nicht dabei stehen. Was ist der Gegenentwurf?
Genau, und da kommt eben Dr. Thomas Gordon ins Spiel, ein Schüler von Carl Rogers, also aus dieser humanistischen Psychologie-Ecke.
Mhm.
Und Gordon hat halt einen wissenschaftlich fundierten humanistischen Ansatz entwickelt. Und die Prinzipien klingen ganz anders. Da geht es um Interessenausgleich statt Machtkampf.
Okay.
Um Partizipation, also Teilhabe, Einbeziehung, um Mediation bei Konflikten. Und die Basis von allem, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung.
Und das Ziel dieser Wertekommunikation, wie Selbmann sie dann nennt?
Letztendlich, gesündere Beziehungen, mehr persönliche Entfaltung, dass Bedürfnisse befriedigt werden und, ja, im Großen und Ganzen Frieden. Klingt jetzt vielleicht sehr hochgegriffen.
Klingt riesig, ja.
Aber es fängt halt im Kleinen an. Und der Weg dahin ist das, was Selbmann qualifizierte Sozialkompetenz nennt.
Okay, qualifizierte Sozialkompetenz. Das klingt jetzt erstmal wichtig, aber auch ein bisschen technisch. Was steckt da genau drin? Nur Techniken lernen?
Eben nicht nur. Das ist der Punkt. Es ist mehr als nur Methoden beherrschen. Es ist die Fähigkeit, die richtige Methode zur richtigen Zeit zu nutzen. Und das Ganze braucht eine bestimmte innere Haltung.
Welche Haltung?
Naja, Akzeptanz. Den anderen erstmal so annehmen, wie er ist. Nicht gleich ändern wollen. Dann Vertrauen aufbauen können. Und Authentizität. Also echt sein, stimmig sein in dem, was du sagst und tust. Und diese Haltung eben auch unter Druck beibehalten. Das ist die Kunst.
Verstehe. Haltung plus Handwerkszeug. Okay, dann lass uns mal das Handwerkszeug anschauen. Ein ganz wichtiger Baustein scheint ja diese Unterscheidung zu sein. Verhalten versus Bewertung. Warum ist das so zentral?
Weil Bewertungen fast immer Abwehr auslösen. Ganz einfach. Verhalten ist das, was eine Kamera aufnehmen könnte.
Ah, okay.
Du sprichst lauter als ich. Oder du bist 10 Minuten zu spät gekommen. Das ist beobachtbar.
Und die Bewertung wäre dann?
Du bist rücksichtslos. Oder du bist unzuverlässig. Das ist mein Urteil über das Verhalten. Und wenn ich damit anfange, macht der andere dicht. Garantiert.
Logisch. Wenn ich aber nur das Verhalten beschreibe.
Bleibt die Tür offen für ein Gespräch. Das ist echt ein simpler, aber super wichtiger Unterschied.
Ja, das leuchtet ein. Und dann kommt dieses Verhaltensfenster. Das fand ich auch total spannend.
Ja, das ist ein klasse Modell, finde ich auch. Stell dir vor, du guckst durch ein Fenster auf das Verhalten anderer Leute.
Okay.
Da gibt's einen Bereich, der ist für dich okay, akzeptabel. Und einen Bereich, der nervt dich, der stört dich, inakzeptabel.
Mhm.
So, und der Clou ist, die Linie dazwischen, die ist nicht fest. Die verschiebt sich. Je nachdem, wie du drauf bist, wie gestresst du bist, welche Bedürfnisse bei dir gerade unerfüllt sind.
Ah, deshalb stört mich das laute Telefonieren vom Kollegen an einem Tag total und am nächsten Tag ist es mir völlig egal.
Genau. Es liegt nicht nur am Kollegen, es liegt auch an dir und wo deine Trennlinie gerade verläuft.
Das erklärt ja auch, warum man sich selbst manchmal so inkonsistent fühlt. Mal bin ich tolerant, mal reagiere ich total empfindlich auf dasselbe Verhalten.
Exakt. Und das führt direkt zum nächsten Punkt, dem Problembesitz. Bevor du überhaupt reagierst, musst du klären, wer hat hier eigentlich gerade das Problem? Wessen Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt?
Und da gibt's 4 Möglichkeiten, sagt das Buch.
Richtig. Erstens, der andere hat das Problem. Dein Kollege wirkt gestresst, dein Kind ist sauer.
Okay.
Zweitens, keiner hat ein Problem, alles okay.
Der grüne Bereich sozusagen.
Drittens, ich habe das Problem, weil das Verhalten des anderen mich stört. Das laute Telefonieren eben.
Mhm.
Und viertens, wir haben ein Problem. Unsere Bedürfnisse passen nicht zusammen. Ein Konflikt.
Genau. Und diese Frage, wer hat das Problem, das ist wie ein Kompass. Der zeigt dir, welches Werkzeug aus dem Gordon-Modell jetzt passt. Okay, super wichtig. Nehmen wir Fall 1. Der andere hat das Problem. Mein Partner kommt bedrückt nach Hause. Was mache ich dann laut Gordon?
Dann ist aktives Zuhören das Mittel der Wahl. Und das ist viel, viel mehr als nur still sein und sagen.
Sondern?
Es heißt, versuchen die Welt mit den Augen des anderen zu sehen. Und dann das, was du verstanden hast, die Fakten und die Gefühle in eigenen Worten zurückzumelden.
Also spiegeln. Sowas wie, du bist echt sauer, weil. Oder klingt, als wärst du enttäuscht über.
Genau. Aber wichtig, du drängst keine Lösung auf. Du hilfst dem anderen, sich selbst besser zu verstehen. Seine Gefühle, seine Gedanken zu sortieren. Oft findet er dann selbst eine Lösung.
Aber warum funktioniert das? Nur weil ich wiederhole, was der andere sagt, fühlt sich das nicht komisch an?
Es signalisiert mehrere Dinge. Erstens, Akzeptanz. Ich höre dich, ich nehme dich ernst, auch mit deiner Wut oder Trauer. Zweitens, es ist wie ein Ventil. Dampf ablassen. Das allein hilft oft schon.
Mhm.
Drittens, wenn man Dinge ausspricht und gespiegelt kriegt, sieht man sie oft klarer. Man bekommt neue Einsichten. Und viertens, es baut Vertrauen auf. Ungemein. Aber klar, die Haltung muss stimmen. Echtes Interesse, Akzeptanz, Vertrauen in den anderen und ja, auch ein bisschen Zeit braucht es.
Das Buch warnt ja aber auch ganz stark vor diesen 12 Kommunikationssperren. Das fand ich überraschend, weil da Sachen dabei sind, die man ja oft gut meint.
Absolut. Das ist oft ein Aha-Erlebnis. Wir wollen ja helfen, ne? Also geben wir Ratschläge, trösten, beschwichtigen, wird schon wieder analysieren, das liegt bestimmt daran, dass...
Ja klar, Standardrepertoire.
Aber auch kritisieren, befehlen, warnen, moralisieren, sowas tut man doch nicht, sind Sperren. Und das ist echt verblüffend, manchmal sogar loben. Oder übertriebenes Beruhigen.
Loben, warum ist Loben eine Sperre?
Wenn es die Gefühle des anderen übergeht oder nicht ernst nimmt. Wenn es signalisiert, hör auf, dich so zu fühlen. Sei lieber wieder brav und nett. Es kann unehrlich wirken oder manipulativ.
Ah, okay. Weil all diese Sperren im Grunde sagen, ich will dein Problem nicht wirklich hören, ich will, dass du dich anders fühlst oder ich weiß es besser.
Genau das. Sie lenken ab, sie blockieren. Der andere fühlt sich nicht verstanden. Das Beispiel im Buch ist gut. Kind sagt, ich hasse die Schule.
Ja.
Sperre wäre, sowas sagt man nicht. Oder, ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Aktives Zuhören wäre, du bist heute richtig sauer auf die Schule. Oder, klingt, als hättest du echt die Nase voll.
Wie oft gibt man ungefragt Ratschläge oder bügelt Gefühle weg?
Ja, eine gute Frage zur Selbstreflexion.
Okay, das war aktives Zuhören, wenn der andere das Problem hat. Was ist aber im dritten Fall? Ich habe das Problem, das laute Telefonieren stört meine Konzentration, der Partner lässt die Socken liegen und mich nervt das.
Dann kommt die konfrontative Ich-Botschaft ins Spiel. Das Gegenteil der Du-Botschaft. Nicht immer telefonierst du so laut oder du bist so schlampig?
Weil das sofort Verteidigung auslöst?
Genau. Oder Gegenangriff. Die Ich-Botschaft hat drei Teile, hast du ja vorhin schon gesagt. Verhalten, Auswirkung, Gefühl.
Aber wie kriegt man das hin, dass es nicht doch wie ein Vorwurf rüberkommt?
Die Kunst ist, wirklich bei sich zu bleiben. Also, Teil 1. Neutrale Verhaltensbeschreibung. Wenn auf dem Küchentisch das Geschirr von gestern Abend steht. Nicht, wenn du schon wieder deine Sauerei hinterlassen hast.
Okay, neutral.
Teil 2. Die konkrete Auswirkung für mich. Kann ich morgens keinen Kaffee kochen, ohne erst spülen zu müssen? Teil 3. Mein ehrliches Gefühl dazu. Und das frustriert mich. Oder darüber ärgere ich mich.
Also zum Beispiel, wenn du während unserer Teambesprechung immer wieder aufs Handy schaust, Verhalten, fällt es mir schwer, meine Gedanken zu sammeln, Auswirkung, und das macht mich unsicher, Gefühl.
Perfekt, genau so. Reihenfolge ist nicht heilig, aber alle drei Teile machen es klar und weniger angreifend. Authentizität ist wichtig, Worte und Körpersprache müssen passen. Wenn du sagst, ich ärgere mich und dabei lächelst, wirkt's unglaubwürdig.
Klar, aber was ist, wenn der andere trotzdem dicht macht? Sagt, stimmt doch gar nicht oder sei nicht so empfindlich.
Kann passieren, absolut. Leute sind das oft nicht gewohnt, so direkt, wenn auch respektvoll, konfrontiert zu werden. Dann kommt das Umschalten, wie Gordon es nennt.
Umschalten.
Du wechselst kurz vom Senden deiner Ich-Botschaft wieder zum aktiven Zuhören. Du fängst die Reaktion des anderen auf und spiegelst sie. Ah, das ärgert dich jetzt, dass ich das sage. Oder du siehst das ganz anders. Verstehe ich das richtig?
Ah, okay. Ich nehme also seine Reaktion erstmal wahr und zeige Verständnis dafür.
Genau. Das nimmt oft den Druck raus. Danach kannst du deine Ich-Botschaft vielleicht nochmal bringen, eventuell etwas anders formuliert. Das ist wie so ein Tanz, ein Wechselspiel.
Verstanden. Also, wir haben jetzt Werkzeuge für Problem beim anderen, aktives Zuhören und Problem bei mir. Ich-Botschaft. Bleibt der vierte Fall. Wir haben ein Problem, unsere Bedürfnisse krachen aufeinander. Der klassische Konflikt. Ich will lüften, du frierst.
Genau, das ist der echte Bedürfniskonflikt. Und Seltmann sagt, hier ist es erstmal wichtig zu unterscheiden, ist es wirklich ein Bedürfniskonflikt? Also beeinträchtigt das Verhalten des einen die Bedürfnisbefriedigung des anderen ganz konkret?
Mhm.
Oder ist es eine Wertekollision? Also ein Streit über Überzeugungen, Politik, Lebensstil, wo dich das Verhalten des anderen vielleicht stört, es aber nicht direkt deine Bedürfnisse trifft.
Okay, wichtiger Unterschied. Bleiben wir mal beim Bedürfniskonflikt. Fenster auf, Fenster zu. Dafür gibt's Methode 3. Was ist das?
Methode 3 ist Gordons niederlagelose Konfliktlösung. Man sagt auch Win-Win-Methode dazu.
Ah ja.
Ist der Gegenentwurf zu den üblichen Methoden. Methode 1, ich gewinne, du verlierst. Meist durch Macht.
Der Stärkere setzt sich durch.
Genau. Methode 2, du gewinnst, ich verliere. Ich gebe nach, um Ruhe zu haben.
Ja, kennt man auch.
Und Methode 3 zielt darauf ab, dass beide gewinnen. Dass eine kreative Lösung gefunden wird, die Bedürfnisse von beiden erfüllt.
Klingt super, aber auch aufwendig. Wie geht das praktisch?
Ist ein 6-Schritte-Prozess. Ganz strukturiert.
Bedürfnisse klären, nicht über Positionen streiten, Fenster auf, Fenster zu, sondern rausfinden, was brauchst du, was brauche ich. Das braucht oft erstmal Ich-Botschaften und aktives Zuhören. Ich brauche frische Luft, mir ist kalt.
Okay, Schritt 1, Bedürfnisse verstehen.
Schritt 2, Lösungsideen sammeln. Brainstorming, alles auf den Tisch, ohne zu werten. Völlig frei. Stoßlüften, Pullover anziehen, Platz wechseln, Heizung höher.
Mhm.
Schritt 3, Ideen bewerten. Jetzt erst schaut man, Was ist machbar? Was erfüllt die Bedürfnisse am besten?
Schritt 4. Entscheiden. Eine Lösung finden, der beide zustimmen können. Konsens. Kein Kompromiss, wo beide verlieren.
Genau. Fünftens, Umsetzung planen. Wer macht was, bis wann? Ganz konkret.
Und sechstens?
Erfolg prüfen. Nach einer Weile schauen, klappt's für beide? Müssen wir nachjustieren?
Das klingt sehr partnerschaftlich. Man kämpft nicht gegeneinander, sondern gemeinsam gegen das Problem. Aber ist das im Alltag nicht oft zu langsam?
Guter Punkt. Kurzfristig ist Macht oder Nachgeben oft schneller. Aber Gordon und Seltmann sagen, die Zeit für Methode 3 lohnt sich langfristig. Die Lösungen halten besser, weil beide sie wollen. Die Motivation ist höher. Und die Beziehung wird gestärkt, nicht belastet.
Mhm.
Man lernt, Konflikte gut zu lösen. Das spart am Ende oft mehr Zeit und Nerven als schwelende Konflikte. Denk an die Orange.
Die Orange?
Ja, zwei streiten drum, Methode 1, der Stärkere kriegt sie. Methode 2, einer gibt sie her. Methode 3, sie reden. Einer braucht nur den Saft, der andere nur die Schale zum Backen. Beide kriegen, was sie brauchen. Win-win.
Ah, schönes Bild. Okay, leuchtet ein. Aber jetzt noch die Wertekollision. Das ist ja oft noch schwieriger. Politik, Religion, Erziehung. Da geht es nicht um frische Luft, sondern um Grundüberzeugung. Was rät das Buch da? Auch Methode 3?
Eher nicht. Das Buch sagt klar, mit Macht, Methode 1, die Werte des anderen ändern zu wollen, ist meistens sinnlos und schadet der Beziehung massiv.
Okay, keine Macht?
Aber auch falsche Akzeptanz ist keine Lösung. Also so tun, als wäre es okay, aber innerlich kochen. Das macht einen unehrlich und die Beziehung kaputt.
Was dann? Wenn Werte aufeinanderprallen und weder Macht noch Heuchelei funktionieren?
Es gibt risikoärmere Optionen. Eine ist, das Verhalten begrenzen, wenn es dich direkt stört. Vielleicht sogar mit Methode 3. Beispiel, okay, wir sind politisch anderer Meinung, aber lass uns beim Abendessen nicht darüber streiten.
Verstehe. Den Konflikt eingrenzen.
Eine andere Möglichkeit. Als Berater auftreten. Also die eigene Sicht darlegen, aber nur, wenn der andere offen ist, gut vorbereitet, respektvoll und meist nur einmal. Ohne zu erwarten, dass der andere seine Meinung ändert.
Das ist aber heikel.
Sehr heikel, ja. Dann gibt es noch Konfrontieren und Zuhören. Du sendest eine Ich-Botschaft über deine Betroffenheit. Nicht, deine Einstellung ist falsch, sondern wenn ich diese Argumente höre, macht mich das besorgt, traurig, wütend, weil...
Okay, wieder bei sich selbst bleiben.
Genau. Und dann, ganz wichtig, sofort auf aktives Zuhören umschalten. Wirklich versuchen zu verstehen, warum der andere so denkt. Ohne zu werten, Ziel ist nicht Einigung, sondern gegenseitiges Verstehen der verschiedenen Welten.
Das kann die Beziehung vielleicht sogar vertiefen, weil man lernt, mit dem Unterschied umzugehen.
Genau, das ist die Idee dahinter. Weitere Optionen. Sei selbst ein Vorbild für deine Werte. Lebe sie. Authentisch.
Mhm.
Oder verändere dich selbst. Prüfe, ist mir das wirklich so wichtig? Kann ich toleranter werden? Und die letzte Option. Akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Manchmal muss man Unterschiede aushalten. Fokus auf Verhaltensmanagement, wenn nötig, nicht auf Wertänderung.
Puh, okay. Das war jetzt echt eine Menge. Aber sehr klar, finde ich. Also nochmal zusammengefasst, weg von der Sprache der Macht, von Schuldzuweisungen, hin zu konkreten Fähigkeiten. Aktives Zuhören, wenn der andere leidet, um zu verstehen. Klare Ich-Botschaften, wenn mich was stört. Methode 3 für Bedürfniskonflikte, also Win-Win suchen und bei Werten. Respektvoll konfrontieren, zuhören, Grenzen setzen oder akzeptieren.
Super zusammengefasst. Und der rote Faden ist immer diese Haltung. Respekt, Empathie, Bedürfnisse ernst nehmen, die eigenen und die des anderen. Das ist die Basis für starke Beziehungen und eine bessere Konfliktkultur. Seltmann sieht das ja als Gegenmodell zu diesem ewigen Denken in Sieg oder Niederlage.
Und was heißt das jetzt für dich, der du uns zuhörst? Naja, diese Werkzeuge könnten dir helfen, aus Konfliktspiralen auszusteigen. Weniger Missverständnisse, weniger Streit. Ehrlichere, stabilere Beziehungen. Ob im Job, mit dem Partner, den Kindern, Freunden.
Genau, es ist Handwerkszeug für den Alltag. Und da knüpft unsere letzte Frage an, die du vielleicht einfach mal mitnimmst. Wenn du dich jetzt so umschaust bei dir selbst, in deinem Umfeld, in den Medien, wie oft siehst du diese Sprache der Macht? Dieses schnelle Urteilen, Abwerten, Recht haben um jeden Preis?
Mhm.
Und wie oft erlebst du oder praktizierst du echte Wertekommunikation? Dieses Bemühen um Verstehen, um Respekt, um gemeinsame Lösungen, auch wenn es schwierig ist. Was glaubst du, was würde sich ändern in deinem Leben, aber vielleicht auch im Großen, wenn mehr Menschen bewusst diesen zweiten Weg gehen würden?
Eine Frage, die bleibt. Danke, dass du bei dieser gemeinsamen Vertiefung heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal.